ARD.
Die Polizei hat in Dresden einen weiteren mutmaßlichen Spion für China festgenommen.
Dieser Fall wiegt sehr schwer.
Wir sehen es als absolut beunruhigend an, wenn natürlich ein Mitarbeiter festgenommen wurde.
China hat mit Empörung auf die Spionagevorwürfe reagiert. Die Fälle würden aufgebauscht.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ein Schwarz-Weiß-Film. Ein Mann steht an einer Straßenecke, rauchend mit Trenchcoat und einem ganz, ganz großen Hut. Das ist doch so ein klassisches Bild zum Thema Spionage, oder?
Ja, oder so James Bond, der ist doch auch Agent.
Auf jeden Fall irgendwie aus der Zeit gefallen. Aber jetzt gibt es gerade eine Schlagzeile nach der anderen. Über mutmaßliche Spionage und über mutmaßlichen Daten- und Wissensklau, vor allem aus China, aber auch aus Russland. Mehrere Menschen wurden in Deutschland festgenommen und wir fragen uns, was ist da los? Also ich meine, wie groß ist denn das Problem mit Spionage aus dem Ausland in Deutschland und wie ist Deutschland da selbst aufgestellt?
Antworten gibt's jetzt in dieser Folge der News Junkies. Wir sind Christina Fee Möbus und Gina Toneik und heute ist Dienstag, der 23. April.
Ich finde ja, so langsam kann man fast den Überblick verlieren. So viele Fälle von mutmaßlicher Spionage und Datenklau aus dem Ausland gab es in den letzten Tagen und Wochen. Wir dröseln das doch jetzt am besten einfach mal auf und gucken, worum es genau bei den einzelnen Fällen geht.
Am besten starten wir mal mit der aktuellsten Meldung von heute erst. Ein enger Mitarbeiter von Maximilian Krah von der AfD ist in der Nacht festgenommen worden. Also immerhin vom Spitzenkandidaten der Partei für die Europawahl, der aktuell auch schon Abgeordneter im Europaparlament ist. Und dessen Mitarbeiter eben, der soll für China spioniert haben. Der Mann lebt in Dresden und war für die Behörden auch kein Unbekannter, sagt ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt.
Nach Recherchen von ARD-Hauptstadtstudio, SWR und RBB hat er sich bereits vor etwa 10 Jahren bei deutschen Sicherheitsbehörden gemeldet und hat angeboten, dass er für sie arbeiten würde. Das Angebot schien aber der entsprechenden Behörde doch etwas dubios. Man hatte Sorge, es könnte ein Doppelagent sein und hat ihn nicht als Informanten genommen. Und dann ist er eben im Laufe der weiteren Zeit immer mal wieder aufgefallen. Er war eine Zeit lang Mitglied der SPD, dann eben Wechsel zum AfD-Abgeordneten Maximilian Krah. Und in dieser Zeit ist er in den Blickpunkt der deutschen Sicherheitsbehörden gekommen, die den klaren Eindruck haben, dass er Spionage für China betreibt.
Ja, und was genau dem Mann vorgeworfen wird, also wie die Spionage da aussehen soll, dazu auch nochmal Holger Schmidt.
Konkret soll er die chinesische Opposition in Deutschland und Europa ausgespäht haben und er soll Erkenntnisse, die er aus seiner Arbeit im Europaparlament gewonnen hat, an China weitergegeben haben. Das ist aus Sicht der Juristen ein Fall der sogenannten geheimdienstlichen Agententätigkeit.
Ja, und damit eben strafbar. Maximilian Krah, der sagt, sollten sich diese Spionagevorwürfe bewahrheiten, würde der Mitarbeiter sofort entlassen werden. Er selbst habe von der Festnahme auch erst heute aus der Presse erfahren. Und die AfD, die sagt, dieser Fall sei sehr beunruhigend. Das Europaparlament hat den Krah-Mitarbeiter mittlerweile übrigens suspendiert.
Ja, jetzt muss man ja auch mal sagen, ausgerechnet bei Maximilian Krah. Ja? Das ist ja schon ein interessanter Zufall, wenn es denn einer ist. Denn es gibt ja aktuell auch Vorwürfe gegen Maximilian Krah selbst. Es geht um Russland und nicht um China. Der Verdacht, er soll Geld dafür bekommen haben, sich russlandfreundlich zu äußern. Und deswegen soll Krah bei einem Trip in die USA auch vom FBI verhört worden sein. Krah bestreitet, dass er Geld aus Russland bekommen hat, genau wie übrigens auch sein Parteikollege Büstron, gegen den es ähnliche Vorwürfe gibt.
Schauen wir doch nochmal auf weitere Spionagefälle, denn es sind mehrere. Neben dem Mitarbeiter von AfD-Mann Krah letzte Nacht wurden erst gestern 3 weitere Verdächtige festgenommen. In Düsseldorf und Bad Homburg in Hessen. Ein Ehepaar aus Mann und Frau und dann noch ein weiterer Mann. Auch sie werden verdächtigt, mindestens seit rund 2 Jahren für den chinesischen Geheimdienst spioniert zu haben. Das sagt der Generalbundesanwalt. Konkret sollen sie in Deutschland Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um die weiterzugeben. Ein sehr greifbarer Vorwurf sozusagen, der war auch dabei, also was zum Anfassen, richtig. Die 3 sollen nämlich einen Speziallaser nach China exportiert haben und dabei vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit bezahlt worden sein.
Klingt auch wie aus dem Film, ne?
Vor allem für diese Art von Gerät braucht man nämlich eine Genehmigung und Überraschung, die hatten sie nicht.
Also es sind schon sehr konkrete Vorwürfe, aber hängen die jetzt mit dem Fall vom Mitarbeiter von Maximilian Krah auch zusammen?
Ja, dazu haben wir noch mal eine Einschätzung von dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt.
Die Fälle gestern und heute, die hängen nur insoweit zusammen, dass in beiden Fällen China der Auftraggeber der Spionage gewesen sein soll. Der Fall gestern, da ging es ja eher um wirtschaftliche und militärische bzw. technologische Geheimnisse. Bei dem Fall heute geht es um politische Spionage und das Ausspionieren von Dissidenten Chinas. Und das ist also anders gelagert. Das ändert aber nichts daran, dass es in beiden Fällen eben Spionage ist. Und das zeigt, dass China in Deutschland und Europa an dieser Stelle sehr aktiv ist.
Ja, wie aktiv China ist, auf welchen verschiedenen Wegen und wieso und eben auch das Thema, was andere Länder eigentlich mit Spionage machen, darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher mit einem Experten. Jetzt wollen wir aber erstmal noch unsere Übersicht über die aktuellen Fälle abschließen, sind ja doch echt viele, die da aufgeploppt sind in der letzten Zeit und in den letzten Wochen, hört nicht auf.
Ja, es gibt wirklich einiges in letzter Zeit, zumindest auf den ersten Blick ist dieser hier auch ähnlich, es geht aber ein bisschen um was anderes, nämlich Cyberkriminalität. Ende letzter Woche kam die Meldung, dass von 2010 an Hacker sich einige Jahre lang an den Daten von Volkswagen bedient haben sollen. Da soll es um technologisches Wissen gegangen sein. Und nach Recherchen von ZDF und vom Spiegel führt diese Spur da eben auch nach China. Eine IP-Adresse, die sei da bis nach Peking zurückverfolgt worden, in die Nähe des militärischen Geheimdienstes.
Also auch hier auf den ersten Blick ist es noch ein Fall von chinesischer Einflussnahme. Aber es gibt zumindest keinen ersichtlichen Versuch, militärisch oder politisch relevante Informationen zu bekommen. Stattdessen eher welche, die eben für die Wirtschaft relevant wären.
Genau, Wirtschaftsspionage ist ja auch nochmal so ein Schlagwort. Da gucken wir auch gleich nochmal genauer, wie die deutsche Wirtschaft damit umgeht, dass da aus China möglicherweise diese Gefahr droht.
Ja, festzuhalten bleibt so oder so. Es sind auffällig viele Fälle, die da diese Woche rausgekommen sind. Ganz nebenbei ja auch aus Russland, aber das nur am Rande. Sonst wird das hier, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen.
Auf jeden Fall.
Ja, wirklich seit Jahren in der Politik sind auch alle immer beunruhigt oder alarmiert und verurteilen verschiedenste Fälle von Spionage oder Einflussnahme. Aber dass ich da so richtig was tun würde, naja. Die Wirtschaftsbeziehungen mit China sind ja immer noch extrem eng. Beschäftigt sich die Wirtschaft zum Beispiel überhaupt damit, frage ich mich da.
RBB-Wirtschaftsredakteur Johannes Frevel, der schätzt die Lage so ein.
Die Risiken, die China für die deutsche Wirtschaft bedeuten, sind schon lange ziemlich präsent. Siegfried Russwurm, das ist der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, der plädiert im Umgang mit China für mehr Risikobewusstsein. Also einerseits De-Risking, also die Risiken im Geschäft mit chinesischen Partnern eingrenzen, aber die deutsche Wirtschaft nicht aus der engen Zusammenarbeit mit China abkoppeln. Das hört sich nicht nur nach einem ziemlich wackeligen Seiltanz an, es ist wahrscheinlich auch einer. Keine Frage, China ist für die deutsche Wirtschaft einfach ein Schlüsselmarkt mit zahlreichen Kunden, der umso wichtiger wird, wenn es bei uns in der Konjunktur nicht so rund läuft.
Ja, aber andersrum, inwieweit ist denn Deutschland dann vielleicht auch ein begehrter Schlüsselmarkt für China?
Naja, in einigen Bereichen wahrscheinlich durchaus. Es soll in China regelrechte Einkaufslisten geben, was deutsche Unternehmen angeht. Da geht es dann aber vor allem um den Zugang zu Spitzentechnologie. Also ein berühmtes Beispiel ist der Roboterbauer KUKA hier in Deutschland. Da ist ein chinesischer Investor aus dem Hausgerätebereich schon 2015 in das deutsche Unternehmen eingestiegen. Durch Aktienkäufe besaß man dann nach einigen Jahren 95% der Anteile und klar, schon war der Weg frei zu den Technologien des weltweit führenden Roboterunternehmens KUKA.
Also das ist zumindest ein sehr transparenter Weg. Also da steht nirgendwo im Trenchcoat jemand an der Straßenecke und belauscht jemanden. Es muss sich niemand in ein System einhacken. Jeder weiß, woran er ist.
Ja, es ist also alles relativ offensichtlich und die Unternehmen machen trotzdem mit. Denn es geht, wie so oft, ums Geld, sagt Johannes Frevel.
China ist ein riesiger Markt mit großen Abschlagschancen. Also klar, freuen wird sich über Spionage, Wirtschaftsspionage niemand. Aber angesichts der wirtschaftlichen Chancen sind das wahrscheinlich Kollateralschäden, mit denen man in den Unternehmen auch rechnet.
Jetzt muss man sich aber schon fragen, was sagt denn China überhaupt dazu, nachdem die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter von AfD-Mann Kra bekannt geworden sind?
Also China hat recht empört auf die Vorwürfe reagiert. Der Sprecher des Außenministeriums, der meinte, es sei alles aufgebauscht, man wolle China verleumden und unterdrücken und China würde sich grundsätzlich nirgendwo einmischen und an alle Gesetze halten.
Ja, okay. Irgendwie erwartbar die Antwort auch, ne?
Ja, dass die jetzt sagen, juhu, wir waren's, war jetzt nicht so richtig wahrscheinlich.
Also Schulterzucken aus dem Reich der Mitte. Aber wie gefährlich ist es, wenn China politisch Einfluss nimmt, Menschen aus Deutschland rekrutiert und Daten abzapft? Genau darüber haben wir auch mit einem Experten gesprochen. Und dieser Experte ist der emeritierte Professor Markus Kerber. Er ist Verteidigungsökonom und Rüstungsindustrieexperte und er hat auf jeden Fall sehr viele Insider-Einblicke im Laufe seiner beruflichen Karriere auch bekommen, denn er ist ehemaliger Korvettenkapitän der Reserve.
Wir haben ihn gefragt, wie besorgniserregend er die Vorfälle rund um den festgenommenen Mitarbeiter vom AfD-Mann Kra eigentlich findet.
Also mich überrascht das überhaupt nicht. Ich finde es persönlich höchst verwerflich. Aber dieses moralische Diktum zählt in der Politik überhaupt nicht. Es kommt im Wesentlichen darauf an, derartige Einflussnahmen zu verhindern. Das ist das Problem.
Jetzt war das aber nicht der einzige Fall. Wir haben in den letzten Tagen noch gehört von Hackern, die Daten klauen bei VW, wo zumindest die Spur in Richtung China geht. Dann außerdem auch noch gerade erst gestern 3 Deutsche festgenommen, weil sie Peking Informationen zu militärisch nutzbaren Technologien beschafft und auch einen Speziallaser exportiert haben sollen. Wie weit reicht denn Ihrer Einschätzung nach Chinas Einflussnahmenetzwerk hier bei uns in Deutschland?
Wie weit im Einzelnen der Einfluss reicht, kann ich auch nur mutmaßend feststellen. Aber wir müssen mit dieser permanenten Bedrohungslage rechnen. Und es obliegt den politischen Publizisten und Wissenschaftlern, mit dem gebührenden Nachdruck auf diese Bedrohungslage immer wieder hinzuweisen. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch eine allgemeine Bemerkung statthaft. Deutschland hat sich ja bis zu der russischen Aggression im Ukraine-Krieg, aber auch bis hin zu Auslandseinsätzen immer in einem Dornröschenschlaf des Unpolitischen gewähnt und meinte, Politik ohne Feindschaft sei möglich. Getreu dem Konzept der Nachkriegsbundesrepublik, wir sind ein Bruttosozialprodukt und sonst nichts. Und wir betreiben Handel mit allen, wir sind nett und menschenfreundlich und gehen davon aus, dass sie uns dann auch fair behandeln werden. Dies ist ein außerordentlicher Trugschluss. Durch den Ukraine-Krieg ist Deutschland sozusagen zwanghaft erwacht. Eine Alarmglocke hat dort geschellt. Und die Tatsache, dass Deutschland überhaupt nicht nachrichtendienstlich vorbereitet war, zeigt, dass dieses Land immer noch nicht angekommen ist, dort, wo es hingehört, nämlich in den Rang einer mittleren Macht, aber einer zentralen politische Macht in Europa.
Ja, das heißt ja im Umkehrschluss auch ein bisschen, das lese ich zumindest daraus, dass Sie der Meinung sind, Deutschland tut zu wenig, um sich gegen solche Art von Angriffen zu wehren. Aber welche Art von Strategie bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, um diesen offenbar sehr starken Einfluss von Seiten Chinas und anderen Ländern, ja, um dagegen gewappnet zu sein?
Das erste Element ist sicherlich, dass man sich rückbesinnt auf das Wesen des Politischen, dieses Wesen des Politischen, dass man Freund und Feind auseinanderhalten kann. Die Feindschaft gehört zur politischen Existenz und wer Freund und Feind nicht unterscheiden kann, der wird politisch scheitern.
Also heißt das zurück zum Kalten Krieg?
Nein, nicht zurück zum Kalten Krieg. Damit ist auch mit der Feindschaft ist kein persönlich feindliches Element oder keine kriegerische Einstellung verbunden, sondern zunächst einmal die Ortung eines gegnerischen Willens. Meine Universität hat auch einige chinesische Wissenschaftler ausgebildet, die dann in hohen Funktionen in China sind und auch noch geehrt worden sind von der TU Berlin. Man sollte sich keinen Illusionen hingeben über das, was China betreibt und treibt im Rahmen sogenannter technisch-wissenschaftlicher Kooperation mit deutschen Universitäten.
Tja, das sind sehr klare Worte vom Verteidigungsökonomen Markus Kerber. Irgendwie auch ernüchternd, oder?
Ein bisschen vielleicht. Aber klar ist irgendwie auch, Spionage ist nicht nur so ein Ding aus Schwarz-Weiß-Filmen, sondern die gibt es auch heute noch. Egal, was jetzt genau an welchem Einzelfall bisher bestätigt ist oder nicht aus China. Aber auch anderswo gibt es ja den einen oder anderen notorischen Lauscher, sag ich mal, in den USA. Hätten wir das auch schon mal gehört und auch bei uns, bei unserem Nachbarn Frankreich, über das Spionage-Wettrennen weltweit sozusagen. Da haben wir mit Kerber auch gesprochen.
Er sagt, und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, Spionage gehört einfach auch heute noch zum täglichen politischen Geschäft dazu.
Absolut. Die Erlangung von Informationsvorteilen über Intentionen einer gegnerischen, aber auch einer befreundeten Macht ist ein Teil des politischen Geschäfts. Nur wer in diesem Bereich des politischen und wirtschaftlichen Nachrichtenwesens tätig ist, erfolgreich tätig ist, kann anderen Nachrichtendiensten etwas anbieten, wenn sie an anderen Nachrichtendiensten, insbesondere den großen und vielseitigen amerikanischen Nachrichtendiensten, nichts anzubieten haben, werden sie auch nicht ernst genommen. Und anbieten kann man nur Informationen, die andere nicht haben. Und diese Informationen kommen von Aufklärungssatelliten, von Navigationssatelliten. Das Herstellen von nachrichtendienstlicher Autonomie ist eine Vorbedingung moderner Souveränität.
Sie haben gerade gesagt, man muss auch anderen Geheimdiensten was anbieten können. Würden Sie denn sagen, Deutschland ist in der Lage und hat genug Informationen, dass solche Deals auch zustande kommen können?
Ja, natürlich. Also wir stehen nicht nackt da, sondern es gibt eine ganze Reihe von Informationsquellen im nachrichtendienstlichen Bereich über die Radarsatelliten beispielsweise, über Human Intelligence, die Deutschland in die Lage versetzen, verhandlungsfähig mit anderen Diensten zu sein. Also die Bundeswehr hat sich versucht, dort moderner aufzustellen. Das ist eine deutliche Verbesserung der organisatorischen Voraussetzungen und auch der Wahrnehmung durch Dritte. Deutschland misst diesem Bereich eine größere Bedeutung bei.
Es klingt so ein bisschen so, das ist irgendwie, wer nicht mitmacht, ist eigentlich ein bisschen dumm.
Kann man auch so sagen.
Ja, aber sind denn solche Praktiken überhaupt noch zeitgemäß? Also es kommt mir nicht so effizient vor, man könnte es doch auch viel einfacher haben.
Wie einfach würden Sie es denn gestalten, indem die Staaten oder die Unternehmen alle sozusagen einen Sperrvertrag schließen und sagen, wir spionieren nicht mehr? Das ist nicht sehr wirksam. Das ist eine Bekundung guten Willens, die in dem Moment, wo sie abgegeben wird, auch wieder gebrochen wird.
Ja, man kann ja auch das Geld und die Energie in Forschen setzen oder in den offenen Austausch.
Das ist ein Konzept, dem ich sehr anhänge, aus einer klassisch-liberalen Perspektive. Wettbewerb von Ideen, Wettbewerb von Projekten, Wettbewerb von Technologien. Wettbewerb ist ja bekanntlich ein Entdeckungsverfahren. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Unternehmen und auch Staaten, die es für effizienter halten, sich in den Besitz von strategisch relevanten Wissen durch subtile Techniken der Spionage zu versetzen. Und diese Länder, die auf diesem Gebiet auch eine große Tradition haben, werden sie nicht durch gutes Zureden davon abbringen. Das gilt für Russland und China genauso wie für Frankreich. Insbesondere natürlich auch die USA.
Alles klar. Also ich ziehe aus dem Interview und aus den Recherchen, die wir heute so gemacht haben, Spionage ist irgendwie Daily Business und offenbar auch aus machtpolitischen Interessen wenig wegzudenken.
Na, dann geht es am Ende irgendwie darum, wie gehen wir damit um. Das war es jetzt mit unserer heutigen Folge News Junkies. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt rund um Chinas Politik, Kultur und Wirtschaft, dann soll euch von den Kolleginnen und Kollegen der Podcast Welt macht China sehr ans Herz gelegt. Mhm. Da gibt es heute die neue Folge, die könnt ihr in der ARD Audiothek hören.
Genauso wie uns, die News Junkies. Heute mit mir, Christina Fehmöbus.
Und mir, Gina Toneik. Tschüss.
Bis bald.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.